dann machen wir ein Check-in mit 20, 30 Leuten. Boah, so viel Zeit. Genauso viel Zeit. Warum? Weil wir dann tatsächlich alle ausgerichtet sind, weil wir miteinander verbunden sind, weil wir spüren, dass wir nicht alleine sind. Das größte Hindernis, was wir in dieser Welt, glaube ich, haben, ist Angst. Das ist die größte Bremse, die wir haben in Organisationen. Dieses, ich bin alleine, ich bin ganz unbedeutend, ich kann hier nichts machen. Ich habe Angst davor, sichtbar zu werden. Das ist die größte Potenzialbremse, die wir in unserer Welt, in meiner Welt haben. Und wie können wir die lösen? Naja, also genau so zum Beispiel.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Mein Name ist Maike Schäbitz und ich präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Tim Christian Bartsch und Martin Permantier. Tim ist als Entwicklungsleiter Kompetenzentwicklung bei dem Netzbetreiber EWE Netz sowie als Autor, Speaker und Berater tätig. Die beiden beleuchten in diesem Gespräch, warum Kulturentwicklung in Organisationen so eine zentrale Rolle spielt, welche Gelingensfaktoren und Herausforderungen es gibt, wie Kulturentwicklung direkt jeden Tag, zum Beispiel bei jedem Meeting, stattfinden kann und was möglich wird, wenn sie bewusst und proaktiv gestaltet wird. Denn Kultur als die Art und Weise, wie Dinge in Unternehmen, in Organisationen getan werden, findet immer statt. Und die Frage ist dann, ob sie dienlich und förderlich ist oder vielleicht nicht mehr passt und es Zeit für ein Update ist. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Tim Christian Bartsch zu begrüßen. Hallo Tim.
Hallo Martin, schön dich zu sehen und zu hören.
Tim, du warst ja schon mal hier Gast und das finde ich mal besonders schön. Das ist ja nämlich, ich glaube, 3 oder 4 Jahre fast schon her, sich dann nochmal wieder zu treffen und zu sehen, naja, wie ist es dir denn gegangen mit so den Sachen, die du so machst? Und heute sprechen wir über Kulturentwicklung zu gestalten, weil du hast ja neben deinen Rollen als Autor, Speaker und Berater noch eine ganz besondere Rolle. Du bist Entwicklungsleiter Kompetenzentwicklung in einem Energiekonzern.
Absolut.
Und da merkt man schon an der Stellenbeschreibung, die haben wahrscheinlich den Posten für dich geschaffen oder gab es den vorher schon?
Den gab es vorher nicht. Jobcrafting par excellence war da das Thema. Wie ist das entstanden? Kulturentwicklung machen wir seit jetzt über 10 Jahren in dem Unternehmen. Also tatsächlich aktiv Zeit, Ressourcen investieren, dass wir unsere Kultur weiterentwickeln. Das ist gestartet über ein großes Veränderungsprojekt, wo tatsächlich systemische Berater uns geholfen haben, diesen Blick, diese Brille überhaupt erstmal zu sehen. Ah, es gibt so etwas wie Kultur. Und es könnte sein, dass in Veränderungsprojekten das eine der Zutaten ist, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Das war so der Startpunkt. Und das ist immer größer geworden. Und mich hat dieses Feld so fasziniert, dass ich immer mehr Zeit investiert habe in das. Und irgendwann hieß es, naja, also ich mache das andere. Ich war vorher Kommunikator, war in einer Pressestelle. Das mache ich nicht mehr. Es ist dann auch in den Konzern gewandert, zentralisiert worden. Und ich bin geblieben und habe dann tatsächlich die Formate, die damals dann entstanden sind. Seitdem ich da bin, gibt es diese Formate dort betreut. Und dann wurde das größer. Und irgendwann gab es den Titel, naja, was macht der Mann? Der macht hier irgendwie sowas wie Kompetenzentwicklung. Und das Team, in dem ich unterwegs bin, heißt Führung und Kultur. Und beschreibt auch so ein bisschen tatsächlich das Feld, in dem wir da unterwegs sein dürfen.
Genau, wir haben uns ja auf der Buchmesse in Frankfurt getroffen, ja, und dann gemerkt, ah, schau mal, wir sind genau in diesem Feld drin. Ich mache ja Kulturexpeditionen auch, ja, und das ist ja so ein bisschen so ein Pionierfeld. Jetzt sagst du Kompetenzentwicklung, ich sage Haltungserweiterung, ja, ähnlich, aber ein bisschen anders. Kompetenzentwicklung kann ja jeder da was mit anfangen, so, ja, Dinge besser können, trainieren, ja. Bei Haltungserweiterung, ja, da bist du schon ein bisschen mehr in der Abstraktion. Aber ich finde das interessant, dass immer mehr Unternehmen Kultur auch als ein Business-Thema erkennen. Und das ist ja so ein Konflikt, ja. Ist das dieses Add-on, was einem passiert, oder ist es etwas Gestaltbares?
Ja. Ich habe noch einen Gedanken von gerade eben. Du hast gesagt, okay, Haltung erweitern, entwickeln, Verhalten oder Kompetenzen entwickeln. Wenn wir über Kultur nachdenken, dann sehen wir drei Arenen, in denen wir unterwegs sind. Das eine ist Haltung, das nächste ist das Verhalten und das weitere, das dritte ist dann das Umfeld zu gestalten. Und das sind die drei, wo wir jeweils auch starten könnten. Also wir könnten überall loslegen. Ja, wir könnten bei Haltung loslegen, wir könnten bei Verhalten loslegen oder bei Gestalten. Also wenn wir das Umfeld verändern, verändern wir sofort die anderen beiden auch mit. Und umgekehrt, wenn wir ein anderes Verhalten haben, mit der Zeit, wenn wir es trainiert haben, ändert sich vielleicht auch unsere Einstellung dazu. Und auf einmal ist unsere Umwelt auch eine andere. Und genauso verändert sich die Welt, wenn wir starten, indem wir auf einmal eine andere Brille aufsetzen, eine andere Erkenntnis über uns haben, einen neuen Raum erkunden und uns selbst ganz anders wahrnehmen können. Wir versuchen das ganzheitlich zu denken, auch wenn der Titel ganz stark auf dieses Kompetenzen und Verhalten hinweist. Die Frage dieses, ist das eigentlich Luxus? Braucht's das? Müssen wir jetzt alle Kultur entwickeln? Am Ende ist es etwas, was du auch sein lassen kannst, wenn du damit leben kannst, dass deine Kultur so driftet. Weil das Spiel, da kannst du nicht entscheiden, ob du mitspielst oder nicht. Du kannst es entweder bewusst spielen oder eben nicht. Weil, was ist denn Kultur? Kultur ist die Art und Weise, wie wir Dinge hier so tun. Und das kann mal sehr geschickt und günstig sein. Und manchmal kann das eben nicht passen oder aus der Zeit gefallen sein, dass das, was uns mal erfolgreich gemacht hat, vielleicht gar nicht mehr so passt. Und dann ist Zeit für ein Update. Jetzt kann das automatisch irgendwie passieren, so dass, warum auch immer, auf einmal das richtige Verhalten da ist. Aber wenn ich strategisch Erfolg haben will, kann ich diese Dimension, wie machen wir das, nicht außen vor lassen. Und an der Stelle würde ich dafür plädieren, dass Kultur etwas ist, was du zumindest im Scope haben solltest und wo du mindestens auch ein, zwei Experten in deinem Umfeld bräuchtest, die dieses Spiel verstehen. Du musst es selber als CEO nicht alles verstehen und so, aber du brauchst mindestens ein paar Leute, die darauf achten und dir einen Hinweis geben können. Mal ehrlich, Achtung, das hat eine Auswirkung, wie du da auftrittst. Und wenn du das machst, ich weiß nicht, ob du das so intendiert hast. Also diese Art von Beratungsfunktion mindestens. Großartig wird es, wenn CEOs, wenn Menschen, die Geschäftsführer sind, wirklich dieses Spiel aktiv spielen. Und anfangen, ein Umfeld bewusst zu gestalten und nicht nur einfach so, upala, ist mir so passiert.
Genau das. Zum einen sagst du, okay, es ist auf den Ebenen ich, wir alle, also die Haltung, das Ich, das Verhalten, das Wir, das Zusammen, das Alle, das Umfeld. Ja, und das sehe ich auch so, dieser gesamtheitliche Ansatz. Und du kannst auch nicht Kultur gestalten. Jede Führungspersönlichkeit oder jedes Führen, müsste man vielleicht sagen, weil es ja auch Führen immer eine Interaktion ist, ist ja schon eine Kulturpraxis.
Absolut.
Sage ich so, das musst du jetzt machen, keine Widerrede, dann bin ich Kulturgestalter. Oder sage ich, was wäre denn so deine Vorstellung? Gib mir doch mal einen Hinweis, bin ich auch ein Kulturgestalter? Also insofern glaube ich, ist es genau wie du sagst, wir gestalten immer Kultur durch unser Verhalten und unsere Art zu reden und Sinngebung zu machen. Aber wir können es bewusst und nicht bewusst machen. Und da ist vielleicht auch das Dilemma, ich sage ja mal den klassischen Spruch, keiner hat Führung gelernt, aber noch weniger hat irgendjemand was über Kulturentwicklung gelernt.
Absolut, absolut. Und das ist auch eine der Aufgaben, die wir für uns entdeckt haben, dass wir überhaupt erstmal allein sprachliche Klarheit reinbringen. Ich habe ja gleich sofort definiert, zu sagen, was verstehen wir unter Kultur? Das ist ja so ein schillernder Begriff und da kann alles und nichts drin versteckt sein. Und eine Beobachtung, die wir hatten, war, sobald wir das Thema Kultur auch ein bisschen etabliert hatten, kam ganz schnell die Reaktion auch in unserer Organisation, naja, das ist eine Kulturfrage, da müsst ihr euch jetzt mit auseinandersetzen. Wir haben inzwischen verstanden, dass sobald die Komplexität steigt und wir das PowerPoint-Level verlassen, sofort alles zu einer Kulturfrage wird. Und das ist natürlich auch Quatsch. Ja? Also es ist richtig und gleichzeitig ist es auch Quatsch. Also es ist richtig, dass alles eine Implikation auf die Kultur hat, aber dadurch ist nicht alles meine Aufgabe, sondern natürlich ist Führung weiterhin in der Situation, dort die Aufgaben und Jobs zu tun, die Führung eben tun muss. Natürlich ist weiterhin die Strategieabteilung auch dafür da und sinnvollerweise auch aktiv dabei zu gucken, wie denn die Strategie des Unternehmens oder des Konzerns aussieht. Ideal ist es, wenn sie das kulturinformiert tun. Aber nicht alles ist eine Kulturfrage, nur weil wir jetzt diesen Begriff sehr weit definiert haben. Weil ansonsten würde ich ja das Unternehmen lenken und zwar in allen Aspekten. Und dafür werde ich A nicht bezahlt und B wäre das auch eine Anmaßung, das zu tun. Und deswegen dürfen wir auch immer wieder diesen Schritt zurück machen und sagen, stopp, mir ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ihr da ein Spiel spielt, was übrigens ein unendliches Spiel ist. Es ist keins, was man da gewinnen kann. Ja, solange Menschen in Gruppen zusammen sind, entstehen Kulturen. Und solange diese Gruppen oder Organisationen bestehen, besteht auch Kultur. Das heißt, du kannst dieses Spiel gar nicht gewinnen im Sinne von, okay, ich habe eine Wahl gewonnen oder ich habe jetzt das Projekt beendet oder irgendwas.
Sondern ich habe eine Kultur gewonnen.
Ich habe Kultur gewonnen, ja, was für eine absurde Idee. Du kannst einfach nur versuchen, möglichst bewusst dieses Spiel möglichst lange zu spielen und zu gucken, was sind denn die Antworten, die wir morgen brauchen und was ist der Rahmen, was ist das Verhalten und was ist die Haltung, die uns dabei hilft. Und dann kann man gemeinsam gucken, dass man diese Art von Arbeit möglichst macht. Das ist ja auch nicht, dass wir 24/7 Kultur machen müssen. Also im Sinne von, jetzt müssen wir bewusst dran arbeiten. Sondern wir können ja immer wieder Räume schaffen, indem wir das wahrnehmen. Dann gucken, wie wollen wir dran arbeiten. Und dann versuchen wir halt mit Experimenten das Ding auf ein neues Level zu heben.
Ja, und jetzt würde mich ja interessieren, weil hier kommen ja so gewisse Dilemmasituationen, die vielleicht auch die Hörerinnen kennen. So nach dem Motto, ja, Kultur können wir machen, wenn es uns gut geht. Und auf der anderen Seite gibt's diesen Satz vom, ich sag mal, Management-Papst Peter Drucker. Culture eats strategy for breakfast. Das heißt, ohne die passende Kultur, ja, oder ein Alignment der Kultur mit der Strategie, wird deine Strategie einfach nicht funktionieren, ja, also wird nicht in Wirkung kommen, also brauchst du diese Schritte. Und das, glaube ich, ist ja so eine Reifung auch im Management zu begreifen, ja, die Leute, ich brauche die Leute, die müssen ja unternehmerisch denken, sollen engagiert sein, sollen Verantwortung übernehmen und sollen plötzlich alles Dinge machen, die aber auch in der Kultur verankert sind, da gibt es ja Möglichkeitsräume dafür oder nicht. Und plötzlich merkst du schon, auch für deine Business-Strategie sitzt die Kultur irgendwie am längeren Hebel. Also sollst du mal überlegen, wie kann ich das vielleicht auch irgendwie in mein Denken mit reinnehmen und dafür auch Zeit und Raum geben oder solche Rollen schaffen wie bei dir, Entwicklungsleiter, Kompetenzentwicklung. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du auch akzeptiert wurdest von der vorherrschenden Business-Logik? Oder bist du da der Exot, wo man mal hingeht, wenn man ein bisschen Zeit zu viel hat?
Das ist in der Tat ein super spannendes Spannungsfeld, auch immer noch. Und die Frage, wie kommen wir eigentlich in Wirkung, wenn wir in solchen Rollen sind? Weil wir erstmal tatsächlich Exoten sind. Ich bin Exot qua Ausbildung. Ich habe Rhetorik und Politik studiert, bin kein Ingenieur, bin kein Kaufmann. Das sind die herrschenden Klassen, wenn man da diesen Begriff in Anführungszeichen bei uns einmal nehme. Also viele Controller, viele Techniker, viele Menschen, die dort aus diesem Umfeld kommen. Und da bin ich tatsächlich Exot. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass wir miteinander Dinge bewegen können? Und ein Geheimnis ist, ich bin jetzt immer noch da. Das heißt, über eine Ausdauer, über eine nicht nachgeben, weitermachen, kleine Schritte machen, da ist mit Sicherheit ein Geheimnis, weil es ist ein Projekt, ach, da guck mal, einmal so ein Blip auf dem Radar, da ist immer schnell was passiert, ach, das müssen wir nicht ernst nehmen. Nee, es gibt eine Stelle, die Stelle ist immer noch da. Die Menschen, also ich bin nicht alleine unterwegs, sondern es gibt mit mir insgesamt 4 Menschen, die sich in unterschiedlichen Schwerpunkten darum bemühen. Also hey, wir investieren Zeit, Ressourcen, Stellen in genau dieses Thema. Das hat eine Zeit gebraucht. Das andere ist, ich versuche und wir versuchen in jeder Interaktion Mehrwerte zu stiften. Also es ist kein La pour la, es ist kein, oh, jetzt müssen wir ja aber alle schicke Umfelder haben, damit uns alles das gut geht, sondern es geht darum, dass wir auch helfen, Business-Probleme zu lösen. Und zwar so, dass möglichst demnächst neue Probleme entstehen. Ich habe keine Lust, in Projekten immer wieder die gleichen Schwierigkeiten beim Change irgendwie zu begleiten. ich habe Lust, dass wir als Organisation lernen und dann neue Herausforderungen haben, neue Probleme haben. Und ich versuche all das zu tun, dass wir tatsächlich Mehrwerte stiften und die Leute nach Interaktion mit uns sagen, oh, das war aber gut. Ich habe etwas gelernt, ich sehe Dinge anders, ich habe mehr Energie, eine andere Energie und kann jetzt mit den Tools, mit den Hinweisen, mit den Interventionen auf einmal meinen Job anders machen. Und eine dritte Kiste, die wir immer wieder versuchen, ist, dass wir über Wissenschaftlichkeit oder zumindest eine Grundierung in Wissenschaft versuchen, Plausibilität auch herzustellen. Also wenn wir über Achtsamkeit reden, für mich eines der fundamentalen, nicht Werkzeuge, aber fundamentalen Dinge, die wir tun können, um insgesamt die Kultur weiterzuentwickeln. Darüber können wir nochmal sprechen, das ist ein riesen Feld für mich. Dann versuchen wir das nicht einzuleiten im Sinne von, naja, fand ich gut, hat mir geholfen, hilft auch dir. Es kann eine persönliche Geschichte sein, aber vor allen Dingen auch über Forschung dort zu kommen, über Zusammenhänge, über Funktionsweisen, respiratorische Sinusarrhythmie und Co., dass man da halt Fachbegriffe nicht nur einfach so nennt, sondern tatsächlich dahinter guckt und Menschen erklären kann, gerade Ingenieuren, gerade Kaufleuten dann, die dann sagen, ah, okay, ich kann es verstehen, ich kann es akzeptieren und dann immer wieder diese Erfahrungsräume zu schaffen, in denen Menschen das dann eins zu eins erleben, nicht als Konstrukt, sondern dass es für sie tatsächlich einen Unterschied machen kann.
Man nennt es ja auch rationale Lufthoheit. Ist ja auch gut, dass wissenschaftlich hinterlegbar ist. Und da finde ich ja auch die Arbeiten von Robert Keegan sehr gut, ja, der Entwicklungspsychologe in Harvard ist, auch mit den Inner Development Goals arbeitet. Und er trifft so eine Unterscheidung, ja, die ich immer sehr hilfreich finde in dem Kontext. Also in Management-Logiken gibt es technische Herausforderungen, wo du sagst, ja, Dinge sind kompliziert, wie geht denn das? Struktur, Messbarkeiten etablieren, vorher messen, nachher messen, gucken, ist es besser geworden? Ja, das ist so diese technische Denke, Entscheidung treffen, weiter optimieren, nächste Entscheidung, weg vom Tisch, ne? Und ich bin die Entscheidungsmaschine. Ja, das ist ja so, was Führung auch sein kann. Aber das ganz andere Denken braucht eine adaptive Herausforderung. Also die nicht technische Art ist, also die jetzt auch nicht für so ein Ingenieursgehirn so gelernt sind, die wir aber auch kennen, wie zum Beispiel, wie erziehe ich ein Kind? Sagst du ja auch nicht, oder ich habe mir einen Plan überlegt, ne? Und den ziehen wir jetzt gemeinsam durch und dann optimieren wir. Ne? Also es mag sein, dass man so ein Kind erziehen könnte, aber meistens guckst du ja, ich gehe mal drei Schritte, guck mal, wie geht's meinem Gegenüber? Ja, und dann gehe ich nochmal, aber du weißt nie, was rauskommt. Ja, sondern du bist in einem Prozess und hast aber keine Ahnung von dem Resultat, nur eins von der Richtung. Und das ist ja so ein bisschen der Unterschied bei Kulturgestaltung im Vergleich zu Prozessgestaltung, dass du eben diese Messbarkeiten und auch das Resultat gar nicht festlegen kannst.
Ja. Und das fordert das System immer wieder heraus, weil der Alltag wird bestimmt, ob das jetzt Energiewende gestalten ist, ein Riesenprojekt oder kleinere Projekte, ich muss jetzt ein Umspannwerk bauen oder was auch immer. Da ist die Logik, wie teuer ist es? Kriegen wir das in den Zeitrahmen hin, also Projektlogiken oder tatsächlich Messlogiken, wenn wir das Netz stabil halten wollen und so. Großartig, was da an Wissen und Expertise auch da ist, habe ich große Hochachtung vor. Und gleichzeitig zu verstehen und einzuladen, dass die Welt der Menschen, das Menschenspiel, was wir hier spielen, sehr anders funktioniert. Ich habe ein Management-Meeting damit konfrontiert, als ich wieder gefragt wurde, wie man das denn messen würde, was wir hier treiben und ob man das nicht in so einen Gantt-Chart auch packen könne. Da habe ich gefragt, ob sie das mit ihrer Frau genauso tun würden. genau die gleiche Reaktion, dieses das müsste ich mal machen, hat natürlich keiner. Also Liebe, Partnerschaft, diese Art von Dynamiken zu navigieren, das ist ja etwas, was wir Menschen können, wo wir auch besser drin werden können, wo es Fähigkeiten gibt, die uns dabei helfen, emotionale Intelligenz und viele andere Sachen. Und gleichzeitig ist das Spiel, was wir hier spielen, eben eines, was vermischt ist aus diesen unterschiedlichen Bereichen. Wir haben Bereiche, in denen es tatsächlich gut ist, ein Ingenieur zu sein, eine Ingenieurin, die weiß, wie hier genau da das mit der Technik aufgestellt sein muss, die Berechnung anstellen, dass man entsprechend die Netze stabil halten kann. Großartig. Und gleichzeitig, und das ist die Frage, die ich immer wieder stelle, ist, wie klappt's mit der Zusammenarbeit? Ist das cool oder geht das besser? Wie ist denn das mit deiner persönlichen Entwicklung? Ist das cool oder geht das besser? Wie ist denn das mit den anderen Teams da hinten? Läuft das super oder geht das besser? Und häufig ist die Antwort, nee, das geht schon alles besser. Ja, und dann happy welcome. Wenn wir da nichts investieren, also Zeit, Aufmerksamkeit, Skills und Co., ne, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir die gleichen Probleme auf dieser Ebene auch haben, weil wir eben keine Zeit investieren. Und ich finde eine Sache, wenn wir auch über Management und Zahlen und so reden, wie viel bist du denn bereit zu investieren? Wie viel Training gönnst du dir denn? Du willst High Performance? Finde ich geil. Habe ich richtig Bock zu. Lass mal gucken, was geht. Lass uns mal Organisationen angucken, die sich High Performance verschreiben. Weißt du, wie viel die trainieren? Also so Sportler oder so zum Beispiel. Oder Menschen, die dann als Navy SEAL irgendwo hingehen. Weißt du, wie viel die trainieren, bevor die in Einsatz gehen? Unfassbar viel. Wettbewerb und Gas geben ist nur ein ganz kleiner Teil. Und dann haben die Erholung, ganz viel. Warum? Weil die sonst kaputt gehen. Und wenn du gut regenerierst, dann kannst du richtig geil mehr trainieren und dann hast du mehr Kappa und dann kannst du richtig Gas geben. Wie ist das mit deinem Schlaf nochmal? Schläfst du wirklich lange, gut, 8 Stunden und so? Kommst du regelmäßig drauf? Wie regulierst du deinen Stress? Wenn du High Performance willst, musst du genau in diese Themen investieren. Das weiß Sport. Die Elite-Teams wissen das alle. Und es dauert etwas, meistens 10, 15 Jahre, bis das in der Wirtschaft ankommt. Also wir wollen dann ganz gerne immer ganz viel und High Performance. Führung erschöpft sich aber in Appellen und Druck in der Regel. Du musst, und zwar jetzt und zwar mehr. Das reicht nicht.
Das finde ich ganz, ganz schlau. Auch das Thema mit den Messbarkeiten, was hast du ja auch immer. Und da würde mich mal interessieren, was sind denn so alternative Messbarkeiten? Ja, also wie kann man es messen? Oder wie kann man eben auch über so Anekdoten das darstellen? Weil du hast schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich auch gerne nenne. Also klar, wie machst du es in der Partnerschaft? Aber auch wenn du erkennst, dass Kultur der mächtigere Hebel ist gegenüber der Strategie, ist jetzt Kultur bei dir irgend so eine Art Ehrenamt? Oder sagst du, und ich sage immer, ja, investier doch mal 8 Stunden pro Mitarbeiter pro Monat. Und das ist immer so wie 8 Stunden pro Mitarbeiter pro Monat. Ja, wo du dich mit diesen Themen darüber reden, wie wir miteinander reden. Da denkst du ja, mein Gott, wir haben ja 20 Tage, einen davon, da sind ja 5% der Arbeitsleistung. Ja, ist ja ein Rieseninvest auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite, aber hast du dann für die Kulturgestaltung ja überhaupt eine Oberfläche geschaffen? Ansonsten bist du ja irgendwie so, ich bin Produktionsleiter Kultur, aber ich habe kein Werk, keine Maschinen, keine Leute, sondern fantasiere so rum, wie ich mir das so denke. Ich brauche ja auch Zugriff auf die Kommunikation der Menschen, dass da eine andere Qualität von Achtsamkeit oder Aufmerksamkeitsfokus reinkommt. Und das ist ja dann wiederum in gewisser Weise messbar, also drehst den Spieß rum. Wir messen es daran, wie sehr die Organisation bereit ist, dem Thema Zeit zu geben. Ja, und wie sehr die Mitarbeiter schon bereit sind, dem Zeit zu widmen. Weil Zeit ist ja sozusagen, wir haben wir vorhin kurz gesagt, der Endgegner, den wir ja gerade in diesen ganzen Organisationen vorfinden, die sich ja alle in diese Erzählung verstrickt haben, die nicht zu haben.
Ja. Ja. Und es ist eine Erzählung. Und ich finde die Rahmung enorm hilfreich und wichtig. Wir alle haben Zeit. Jede Menge davon. Die Frage ist, wie verbringen wir die? Und die Idee, es müsste immer extra sein, ist auch eine, die, wenn wir auf Kulturarbeit gucken, nicht überall so stimmt. Also natürlich brauchst du Zeit, wenn du trainieren willst. Du musst eine Sprache lernen, du musst Verhaltensweisen vielleicht lernen. Und das dauert, das braucht auch bewusste Anstrengung. Das ist wie mit jeder Sache, die wir neu lernen. Da dürfen wir halt Fokus drauf lenken, da dürfen wir mal ein bisschen Ausdauer investieren, damit wir dann eine neue Fähigkeit, ob das im Paartanz ist oder wo auch immer wir im Dart, da ist uns das völlig klar, dass wir da Zeit brauchen, bis wir eine neue Gewohnheit vielleicht etabliert haben. Übrigens da ganz spannende Zahlen, neue Gewohnheiten etablieren, zwischen 18 und 250 plus Tage dauert das. Die gleiche Gewohnheit bei unterschiedlichen Menschen. Also wenn wir, und das ist eine einfache Gewohnheit, wie nach dem Mittag spazieren gehen. Daran haben wir das versucht rauszufinden. Also die Idee, dass wir relativ schnell einfach zack, wir haben es jetzt, wir haben doch gesagt, wir verhalten uns so. Naja, für einzelne Menschen dauert das über 250 Tage, wenn sie sich anstrengen, wenn sie Lust haben, wenn sie da sich engagieren. Also Zeit spielt da eine große Rolle im Sinne von einfach weitermachen und dranbleiben. Ja, aber der Trick ist ja, das in dem eigenen Alltag zu machen. Nicht extra Zeit. Wenn wir über Kulturcoach-Ausbildung reden, das ist etwas, was unser Expeditionsprogramm ist, dann sagen wir den Menschen, das ist jetzt nicht, wie beispielsweise manchmal bei Agile-Coaches so, dann muss ich da extra Workshops geben oder dann muss ich von dieser meiner Alltagsrolle freigestellt werden, damit ich das dann sein kann. Dieses Konstrukt gibt es ja manchmal. Sondern wir sagen, du bleibst ganz du, du bleibst ganz in deiner Rolle, egal wer du bist, aber das, was du machst, das machst du vielleicht mit einem Dreh anders. Und natürlich kannst du dich darüber hinaus noch weiter engagieren für Kultur und mal was starten. Das ist dann extra Zeit in Anführungszeichen, die du dann freispielen darfst. Aber es ist genauso wie mit jedem Ding, die Spaß machen im Leben. Wenn du Lust hast auf Fortschritt, dann darfst du dich da anstrengen und darfst da etwas investieren. Und es ist wie beim Training. Wenn du mehr investierst, kriegst du auch mehr raus. Also auch da diese Logik, es ist ein vielschichtiges Verhältnis, aber es ist, du hast ja eh deinen Alltag. Du hast ja eh die nächste Besprechung. Okay, mach die doch ein bisschen anders, da musst du keine extra Zeit investieren. Und wenn es eine gute Besprechung ist, dann sparst du dir sogar Zeit, weil ich glaube, dass das eines der, egal ob wo man hingeht, ob das Telekom, SAP, die ganzen großen EWE bei uns, gute Besprechungen sind eher selten. Und wenn wir da dann besser werden, einfach nur in diesem unfassbar alten und einfachen Thema, wie kommen wir zusammen, wie sorgen wir dafür, dass wir miteinander uns gut austauschen und gut ausgerichtet sind. Mach mal irgendwie kurze Idee von Achtsamkeit am Anfang, überleg kurz, wozu ist das Meeting da. Diese ganzen einfachen Dinge, wenn du die einfach nur in 100% deiner Organisation verbreitet hast, dann hast du eine Menge Zeit gewonnen. Da kannst du all das andere, das ganze Kultur und sonst wie, kannst du alles dann jederzeit und überall machen. Weil du so viel Zeit gewonnen hast.
Genauso würde ich es auch erklären. Und, ja, genau. Und gleichzeitig, ja, weil es ist ja die Gleichzeitigkeit und das anders miteinander reden. Also pretty simple.
Ja.
Und trotzdem haben wir, Keegan nennt das ja, das ist ein schöner Ausdruck, verborgene Verpflichtungen, genau das nicht zu tun, sondern weiter so zu reden wie immer. Und weiter sozusagen, ja, aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Da ploppt ja dann immer noch rein, oh Gott, wenn ich jetzt hier noch ein Check-in und ein Check-out mache und noch auf meine Sprache achte und auch noch gucke, dass ja jeder zu Wort kommt, oh nee, ich mache wie immer. Ja. Wie kommst du denn an diese Phänomene ran oder wie thematisierst du die denn, wenn du mit deiner Kultur auf eine Kulturreise gehst und eben diese Verhaltensexperimente machst?
Ich glaube, ein wesentliches Element ist das Erleben und Räume zu schaffen, in denen Menschen das wahrnehmen können mit eigenen vier Sinnen, mit eigenem Erleben. Und da versuchen wir möglichst viele Räume zu schaffen, in denen das so ist. Menschen hospitieren bei uns im Team und erleben, wie wir unsere Routinen, unsere Teamarchitektur gebaut haben und können das dann für sich rausnehmen. Wir haben Kulturbarometer, wo wir uns mit Menschen aus der Organisation tatsächlich seit 11, 12 Jahren immer wieder treffen und dort diese Räume funktionieren anders. Die Menschen erleben dann, wie es sich anfühlt, genau diese Art von Augenhöhe zu erleben, genau diese Art von Präsenz und Klarheit zu erleben. Und dann machen wir ein Check-in mit 20, 30 Leuten. Oh, so viel Zeit, genauso viel Zeit. Warum? Weil wir dann tatsächlich alle ausgerichtet sind, weil wir miteinander verbunden sind, weil wir spüren, dass wir nicht alleine sind. Das größte Hindernis, was wir in dieser Welt, glaube ich, haben, ist Angst. Das ist die größte Bremse, die wir haben in Organisationen. Dieses, ich bin alleine, ich bin ganz unbedeutend, ich kann hier nichts machen. Ich habe Angst davor, sichtbar zu werden. Das ist die größte Potenzialbremse, die wir in unserer Welt, in meiner Welt haben. Und wie können wir die lösen? Naja, also genau so zum Beispiel.
Ja, ich würde auch sagen, diese emotionalen Referenzerlebnisse und das Erstaunliche, und das hast du jetzt auch nochmal bestätigt, das ist ja gar nicht so schwer, das herzustellen. Bringst Leute in den Raum, ja, machst vertrauliche Atmosphäre, die unterhalten sich und sagen, krass, ja, so reden wir normalerweise nicht, das ist total gut, total super. Aber jetzt kommt der spannende Punkt. Du hast ja 30 Leute und das ist auch so, was ich so erlebe, die sagen, wow, toll, dass wir in diesem Unternehmen das thematisieren können. Ich dachte immer, ich wäre hier alleine und keiner wird so denken wie ich. Jetzt gehen die zurück in ihre Teams und da ist immer noch der Herr Hubert, den es schon seit 20 Jahren gibt und der niemals in diese Workshops geht, da geht dann der Aufmerksamkeitsfokus hin.
Ja.
Ja. die problematischen Führungskräfte, die ja mal hier hingehen müssten, die das auch mal hören müssten, die aber nicht kommen. Also erhöhst du ja in gewisser Weise die Spannung in der Organisation, weil plötzlich hast du eine andere Referenz, auch so ist klug miteinander reden und so ist, ich sag mal, niederkomplex miteinander reden. Aber die anderen haben die Positionsmacht.
Ja, absolut. Das ist so und das ist ein Spiel, wo man sehr, sehr gut aufpassen muss, gerade wenn man neu in diesen Rollen ist, dass man von dem System nicht rausgeworfen wird. Es gibt viele Beispiele von Menschen, die tatsächlich diese Rolle hatten und dann nicht mehr hatten, weil da zu viel Macht, zu viel Spannung, zu viel Unbequemes, zu viel Irritierendes da ist. Und dann ist es relativ einfach, wenn da Menschen, die unterkomplex mit Emotionen umgehen, das loszuwerden, manchmal den Neid. Also es ist manchmal etwas, wo Menschen, die in Verantwortung sind, sehr neidisch sind auf das, weil es etwas ist, was sie sich gern wünschen, aber nicht haben. Ja, diese Art von Augenhöhe, diese Art von Verbundenheit. Führung ist ja auch etwas sehr Einsames, gerade in klassischer Pyramidenlogik. Und aus diesem Neid heraus kann man dann entweder versuchen, das auch zu bekommen, indem man sich anstrengt, oder man macht es einfach platt. Es ist ein relativ einfaches Regulationsding, wo ich selber dann keine Spannung mehr habe, weil ich dem dann einen mitgegeben habe. Das kennen wir auch, sind auch Dynamiken, die uns nicht fern sind. Und das gut zu balancieren und gleichzeitig vielleicht Leuchttürme oder Inseln zu bauen, immer mehr Inseln, wo es genau diejenigen gibt, die da eine Ahnung haben, dass da was möglich ist. Und wir versuchen nicht nur mit den PionierInnen zu arbeiten, die es in jeder Organisation gibt, sondern auch mit denjenigen, die am Zaun stehen. Und dann immer wieder dafür zu sorgen, dass die sich begegnen und so, dass kleine Cluster entstehen, kleine Inseln entstehen, wo die Welt so ein bisschen anders schmeckt. Und die dann zu stärken und zu vernetzen, damit genau dieses Gefühl, ich bin alleine, ich kann hier nichts tun und jeder hat seinen Herrn Huber oder wer auch immer oder Frau sowieso, die da so ein bisschen skeptisch sind. Und da immer wieder Lagerfeuer zu bauen, an denen die Menschen dann sich wärmen, verbinden und die Geschichten erzählen können, die sie dann wieder wachsen lassen, ist ein Teil der Aufgabe, um das lange Spiel überhaupt spielen zu können. Du darfst nicht rausgeworfen werden und dir darf die Energie nicht ausgehen. Also wenn du keine Energie mehr hast oder die Menschen keine Energie mehr haben und nicht mehr sichtbar werden wollen, dann ist das Spiel da auch zu ändern an der Stelle und dann driftet die Kultur wieder in Richtung, wo man das halt, mal will, mal nicht will.
Das ist ja, ich sag mal, systemtheoretisch, ja, will die Kultur sich in Selbstähnlichkeit wieder erschaffen. Mhm. Und die stößt alle Kommunikation ab, die nicht als sinnvoll empfunden werden oder im bisherigen Sinnverstehen nicht dabei sind. Und dieses, wir machen mal Check-in, Check-out, um das jetzt als Artefakt mal zu nehmen, haben wir nie gebraucht, ist nicht sinnvoll, ist Zeitverschwendung, stört uns im Effizienzdenken, weg damit. Braucht kein Mensch, Jetzt haben wir auch dieses Agilitätsbashing, haben wir gesehen, braucht kein Mensch, wir machen wieder wie früher. Und das ist ja, du sagst so, dann ist wieder Ruhe. Und dann glaube ich, aber nur scheinbar. Und da fand ich auch nochmal Robert King interessant, der sagte so, every ego construct is anxiety driven. Also jede Art von Ich-Erzählung hat so eine Art Spannung dahinter. Das heißt, auch für einen Menschen, der das alles doof findet, bedeutet das Energieaufwand. Also Kulturentwicklung doof zu finden und jetzt, dass die alle mitreden wollen, dass wir aufmerksam sein sollen und achtsam, das finde ich alles doof, braucht Energie. Und das finde ich nochmal interessant, also dass dieser scheinbare Spannungsausgleich, in dem ich es wegbügel, gar keiner ist. Ja. Weil die Spannung bleibt ja im System und wird höher.
Ja. Und ich muss auch, also sich aufzuregen, Angst zu haben, ist ja ein energetisch anstrengenderer Zustand, als wenn ich entspannt einfach nur bin, einfach nur da bin.
Genau.
Und wir haben tatsächlich das zum Thema gemacht. Also wir haben immer Jahresthemen, also mal Vertrauen, mal Konfliktfähigkeit, Diversität hatten wir, Wir-Gefühl nach Corona ganz stark das Thema. Und das letzte Jahresthema, mit dem wir uns beschäftigt haben, war das Thema Energie. Beim Energieversorger irgendwie so ein aber tatsächlich, wie schaffen wir denn diese Energiewende? Denn ein Phänomen ist ja da. Wir sind ja alle in Transformation. Egal in welcher Organisation wir sind, ob das Schule ist, ob das Verwaltung ist, ob das Justiz ist, egal wo, ob das Kunst, ob das Kultur, Wissenschaft, alle sind in der Transformation, was auch immer da der Treiber ist, ob das die Nachhaltigkeit ist, ob das Digitalität ist. Wir alle sind in diesen Prozessen gerade drin. Das heißt, eine neue Form darf gefunden werden. Das kostet ja mehr Energie. Das ist ja nichts, was einfach so automatisch passiert, sondern da müssen wir mehr Energie investieren. Jetzt haben wir aber gleichzeitig dummerweise das Phänomen, dass wir in einer menschlichen Energiekrise sind. Kathleen Hogan, Microsoft-Kollegin, die dort Vorstellung für Personal ist, hat einen wunderbaren Post dazu gemacht. Why leaders can't ignore the human energy crisis. Wir sind alle erschöpft durch Digitalität. Wir sind erschöpft durch Corona. Wir sind erschöpft durch Kriege auf unserem Kontinent, durch Sorgen um den Planeten, durch Schwierigkeiten, den Alltag zu navigieren. Was früher ein ganzes Dorf organisiert hat, nämlich Kindererziehung, machen jetzt Paare zu zweit. Dass das Spannung reinbringt und Leute erschöpft, völlig klar. Und jetzt haben wir aber dummerweise viel Anforderung an Energie und gar nicht so viel im Tank. Und die Frage, die ich dann Führungskräften gestellt habe, ist, ja, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und sagt, nee, ja, eine gute Frage. Da haben wir versucht hinzugucken und eine Spur, der wir gefolgt sind, die ich ganz spannend finde, ist, dass das ein biopsychosoziales Phänomen ist. Ähnlich wie Schmerz ist es etwas, was eine biologische Komponente hat. Energie hat eine biologische Komponente, die Art, wie wir atmen, wie wir schlafen, da ist eine Menge, was wir holen können. Es hat eine psychologische Komponente. Ja, wenn ich Sinn in etwas empfinde, dann bin ich in einer ganz anderen Gestimmtheit, ganz anderen energetischen Aktivierung, als wenn ich ohnmächtig und ängstlich unterwegs bin. Und es ist eine soziale Komponente. Das heißt, die Art und Weise, wie wir beispielsweise Geschichten erzählen. Und das ist auch wieder ein Punkt, apropos Messbarkeit. Die Geschichten, die wir erzählen, sind für uns ein wesentliches Fortschrittskriterium. Und in Geschichten übertragen wir nicht nur Information, sondern auch Energie. Also die Art und Weise, wie wir miteinander übereinander sprechen, auf den Fluren. Boah, ist das ein Scheißladen hier, ey, der ist auch noch blöd, da hinten auch und die IT kannst du und blöd. So, oder ein, oh, wie geil, ich hab total Bock hier, ey, total cooler Kollege. Da. Der Vibe, den du auf den Gängen hörst und spürst, das ist die wahre Vision und Version der Organisation. Und das hat was mit Energieleveln zu tun.
Und das finde ich eine sehr interessante Perspektive auch da drauf, weil ein Teil von Entwicklung ist ja, sich energetisch freier und flexibler zu fühlen.
Ja.
Dass du sagst, oh Gott, habe ich mich früher immer fertig gemacht, oh, mein innerer Kritiker, oh, was hat er mich fertig gemacht, die anderen direkt mit. Und ich war immer empört, ne, und ich wusste gar nicht, aus meiner Empörung rauszukommen, bis ich gemerkt habe, mein Gott, es ist anstrengend, den ganzen Tag empört zu sein. Und es ist eben nicht energiesparend, da drin zu bleiben. Und gleichzeitig sagen ja fast alle, als ich mich entwickelt habe, dann war das erstmal anstrengend. Und Entwicklung habe ich als krisenhaft erlebt. Und wo du ja manchmal so vor jemanden stehst und denkst so, naja, also du konstruierst deine Misere ganz schön selbst mit. Wenn du so oder so denken würdest, wäre dein Leben leichter. Ich weiß aber nicht genau, wie ich es dir sagen soll, ne, aber ich führe dich meine Erlebniswelt ein. Vielleicht erlebst es dann, ne, und erzählst dich selber neu. Also diese neue Selbsterzählung, die komplexitätsfähiger ist, die mit mehr Spannung umgehen kann, mehr Spannung aushalten kann, weil deine Haltung größer ist, dein inneres Gefäß ist größer. Und selbst diese ganzen Empörungen, die gehen ja nicht weg. Du sagst ja nicht, die Welt ist super, super, super und alle sind ganz fantastisch. Aber du bist weniger mit Ohnmachtsgefühlen denen gegenüber verbunden.
Absolut. Ich glaube, dass das die zentrale Entwicklungsaufgabe unserer Zeit ist, Menschen in die Lage zu versetzen, mehr Komplexität zu halten, sowohl kognitiv als auch emotional. Weil die Probleme, die wir haben und das, was wir navigieren dürfen, so unfassbar herausfordernd ist. Und wenn wir da unterkomplexe Emotionen und unterkomplexe Antworten geben, dann interessiert es die Welt da draußen erstmal wenig. Es reicht dann halt nicht. Und wir haben eine gute Chance, wenn wir dort investieren, wenn wir Menschen in die Lage versetzen, tatsächlich sich wahrzunehmen, sich emotional zu regulieren und vieles mehr, überhaupt diese Erkundungsfelder anzugehen. Ein Problem gibt's dabei. Das ist ohne Krise nicht möglich. Also das nächste Level von dir selbst ist nur freispielbar und nicht nur von dir selbst, sondern auch von deinem Team und von deiner Organisation, wenn du wirklich in den Raum des Nichtwissens gehst. Dieses wirklich, das Alte trägt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen kann. Ich atme tief durch und mache trotzdem diesen Schritt ins Ungewisse. Weil es gibt keine Garantie, dass das eine gute Idee ist und sich wirklich auszahlt am Ende. Es gibt Hoffnung, es gibt Ideen, es gibt Optimismus. Aber ob das wirklich klappt, I don't know. Und das ist fundamental für jeden Entwicklungsprozess. Aus dieser Nummer kann keiner aussteigen. Krisis ist genau dieser Umschlagpunkt. Entweder kreiseln wir zurück in unser Altes. Oh, nee, das ist mir zu heikel. Oder wir gehen halt hin, Katharsis, und ist einmal durch die Nummer. Und wir werden dann, neugeboren ist dann groß, aber wir kommen dann in den Raum, wo wir wieder neu kreieren können, neue Möglichkeiten haben. Aber ohne Krise, ohne wirklich diese, oh, ich habe keine Ahnung, wie das gehen kann. Ich glaube nicht.
Das ist ja ein spannender Punkt, ja, weil in Haltung wird so sagen, jede Erweiterung der Haltung wird als Weltuntergang wahrgenommen.
Ja.
Ja, wenn wir nicht mehr alle uns an die gängige Moral halten, haben wir ja Sodom und Gomorra. Ohne die Regeln und die Ordnung haben wir hier nur Chaos, ja. Und dann lässt du mal so die rigiden dualistischen Regeln los und was entsteht? Ah, die Wissenschaften entstehen und Forschergeist entsteht und alles Mögliche entsteht. Und jetzt ist ja so, wenn wir nicht weiter wachsen werden und mehr leisten und härter arbeiten, wird die Welt untergehen. Ja?
Ja.
Und dann überlegst du so, naja, jetzt haben wir ja viel geleistet und die Wirtschaft ist gewachsen. Haben wir denn unsere Bedürfnisse als Gesellschaft so super ausgefüllt, dass wir sagen, klasse, das Leben ist super. Wir sind seit den 50er Jahren, haben wir unseren Warenkorb versiebenfacht. Uns geht allen gut. Ne? Und dann stellst du fest, ja, auf einer gewissen Ebene, ja, war schön warm Wasser, Duschen und Mobilität, zumindest die meisten, und Gesundheitssystem, was auch respektabel ist, ne? Aber wir haben auch dieses Lebensgefühl, keine Zeit zu haben, sozial zu vereinsamen und so weiter. Also brauchst du diese Fokusverschiebung vielleicht auf soziale Innovation. Und da denkst du ja, ja, aber das kann doch nicht sein, dass das nächste Level, wie du so schön sagst, jetzt mit einer ganz anderen Logik freigeschaltet werden soll. Wir wollen doch das Gleiche machen wie immer, nämlich härter arbeiten, mehr wachsen und dann wird schon irgendwas rauskommen. Und diese Erzählung ist ja, ich sag mal, hinterfragbar geworden.
Ja, mindestens. Und gleichzeitig, wenn das Neue noch nicht da ist und das Neue noch nicht greifbar ist und ich noch nicht weiß, wie es funktioniert, ist es enorm schwer zu navigieren. Und ich finde, da gibt es einen Unterschied. Und mir hilft es sehr. Wir sind, glaube ich, ganz stark in einer Suchbewegung. Und Suchen und Navigieren sind zwei sehr unterschiedliche Zustände, auch für unser Gehirn sehr unterschiedliche Zustände. Also dieses, ich will in einer fremden Stadt zum Zahnarzt oder das beste Eis finden, wenn ich da überhaupt keine Idee habe, keine Karte, keine Leute vor Ort, dann ist das ein ziemlich hoffnungsloses und langwieriges Unterfangen, dann irgendwie durchzulaufen durch die Gassen und zu gucken, ob denn da der Zahnarzt oder eben das beste Eis ist. Da müssen wir suchen. Es kostet viel Aufwand. Und wenn wir das Gelände nicht kennen, sind wir einmal darauf angewiesen, genau in diesen Modus zu schalten. Wir können das, erkunden das dann, kostet viel Energie. Navigieren funktioniert anders. Da gibt's Wegmarken. Entweder fragen wir einen Einheimischen oder hey Mensch, wo gibt's denn das beste Eis hier? Ja, hier, da hinten, zack, gehst du zweimal links, dreimal rechts über die Brücke und dann bist du da. Ah, okay, vielen Dank, jetzt können wir uns immer noch verlaufen, aber wir haben zumindest diese Wegposten und können uns dann orientieren und direkt drauf zugehen. In einer Transformation, in einer Revolution, und viele sagen, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo wir in einem revolutionären Zeitalter leben, wo vieles hinterfragt wird und neue Formen findet, ist das ja enorm schwer zu navigieren, weil niemand dieses Terrain so schon durchschritten hat und sagen kann, pass auf, hier da vorne links, da ist eine Klippe, da musst du aufpassen, sondern wir sind alle kollektiv in so einem Suchmodus. Mhm. Und manche haben tatsächlich aber schon andere Formen für sich gefunden und sind durch diese Transformation gelaufen. Es könnte eine sehr kluge Idee sein, mit diesen Menschen mal zu sprechen, damit sie als Navigatoren oder Lotsen vielleicht, das ist ja das Bild, was aus der Schifffahrt kommt. Wenn du dich nicht auskennst, holst einen Lotsen an Bord, auch Hamburger Hafen oder so, zack, Lotsen an Bord, der navigiert dich dann da kurz durch. Du bist immer noch Chef, bist immer noch Captain, so, fährst da durch die Gegend, aber der Lotse übernimmt dann, weil er sich eben hier auskennt. Wir brauchen solche Lotsen für genau diese Welt, in der wir jetzt gerade unterwegs sind, damit die dann uns helfen können, entsprechende Wegmarken anzusteuern und zu gucken, ob das zu uns dann auch passt. Eine andere Taktik, die helfen könnte, wären Logbücher. Also tatsächlich aufzuschreiben, zu gucken, was passiert denn, wenn wir hier unterwegs sind, wenn ich das Experiment mache, damit ich den Fortschritt überhaupt erkenne. Denn das ist ein Phänomen, was ich auch immer wieder beobachte, und da wäre dein Take, apropos Messbarkeit, ganz spannend. Man gewöhnt sich ja relativ schnell daran, dass dann tatsächlich irgendwas anders ist, wenn man es einmal etabliert hat und wir merken gar nicht den Fortschritt. Das ist so ein bisschen wie bei Kindern, ja? Wenn die aufwachsen, also dieses tägliche, ich sehe das ja gar nicht mehr, ich habe 3 Kids und natürlich freue ich mich, oh, jetzt könntest du was Neues, wenn Opa und Oma kommen, dann, oh Mensch, bist du groß geworden. Ah ja, stimmt, du bist wirklich gewachsen. Ja, aber wir merken das gar nicht Und das passiert mit uns selber ja auch. Gerade wir selber merken ja gar nicht, wie sehr wir wachsen. Ja, weil wir haben uns ja täglich 24/7 ja an der Hacken. Und jetzt, wie realisieren wir überhaupt unseren Fortschritt? Vielleicht durch Logbücher, vielleicht durch Reflexion, vielleicht durch Geschichten. Was ist denn jetzt möglich, was vor einem Jahr für mich noch gar nicht möglich war? Weil das so subtil ist, so schwer zu greifen. Aber auf einmal merkt man, ja, nee, stimmt. Ich bin weniger aufgeregt. Ich bin entspannter. Habe ich gar nicht gemerkt.
Das höre ich auch dann immer, wenn wir so Kulturexpeditionen machen und fragst so, was ist so anders? Manchmal so, ja, so viel hat sich nicht geändert, ne? Weil ja äußerlich alle noch in die gleichen Räume reinlaufen und dann, aber wir reden ganz anders miteinander. Ja, und wir reden nicht mehr schlecht über andere, wir machen weniger Bashing, kein Kundenbashing, kein die anderen Bashing, ja. Wir benutzen jetzt das Wort Multiperspektivität. Und ja, vieles ist besprechbar, worüber wir früher nie reden konnten.
Eigentlich ist es wie früher.
Schatz, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja,
ja. Aber das sichtbar zu machen und zu sagen, okay, das ist der Change. Das ist das, was ihr gerade an Fortschritt macht. Da braucht es häufig auch Opa und Oma oder eben Menschen, die von außen kommen und sagen, nee, weißt du, was da gerade eigentlich passiert ist? Das ist die Veränderung. Ihr seid gerade auf einem neuen Level hier. Ach ja, stimmt. Vielen Dank. Habe ich gar nicht so gesehen.
Wahrscheinlich müsste man Kultur oder könnte man Kultur so messen. Wie sinnig erlebst du die Besprechungen in deiner Organisation nach Kriterien, wie offen wurde geredet, wie vertrauensvoll, wie hierarchiefrei, wie gleich waren die Redeanteile, wie sehr hattest du das Gefühl, dich einbringen zu können, weil du ja auch so dieses Phänomen auch beschreibst, so am Anfang. Habt ihr Probleme? Nö, nö, bei uns ist nix. Gibt's Fragen? Nö, nö, wir haben keine Fragen. Ne? Bei uns ist gut. Das ist ja oft so der Beginn. Hinzu, oh, jetzt kommen aber Argumente. Oh, jetzt wird's aber kritischer. Oh, jetzt kommt der rationale Verstand. Ja, oh, jetzt kommen aber auch die Schatten zum Thema. Und jetzt wird über Erlebnisse, Erfahrungen und anders geredet.
Ja. Und das als Fortschritt wahrzunehmen. Also dieses, oh, es wird jetzt was gesagt. Es ist ja anstrengender. Wenn ich vorher alles ruhig hatte, dieses, gibt's Fragen? Nö, keine, 3, 2, 1, tschüss. Das ist ja etwas, was, da muss ich mich ja gar nicht weiter damit beschäftigen, kann's abhaken und zum nächsten gehen. Aber wenn dann ernsthafte, relevante Themen diskutiert werden, wo Emotionen dabei sind, da kommt wieder die Kapazität, ja, da muss ich mit auseinandersetzen, das muss ich halten können, das muss ich aushalten können, das muss ich navigieren können, da muss ich mit den Leuten irgendwie gut durchkommen und, oh, das überwältigt mich ja. Das soll der Fortschritt sein? Ja. Das ist der
Susan Kuck-Reuter, die auch so eine Forscherin der Entwicklungspsychologie ist, hat mal gesagt, it hurts more, but bothers you less. Also deine Empfindsamkeit und Wahrnehmung dieser Spannung wird durchaus größer, aber du bist sie so weggepustet. Ja. Du sagst ja, okay, hier menschelst, ja, okay, wir haben ja unterschiedliche Bedürfnissebenen, unterschiedliche Logiken am Start. Hey, Leben, Rock'n'Roll, super. Können wir aber mit umgehen. Ja, und ich muss es nicht wegmachen.
Ich glaube, dass wir haben über Angst gesprochen gerade. Und das als einen der größten limitierenden Faktoren in Kulturen insgesamt auch identifiziert. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst, aber für mich wäre das so, dass Angst etwas ist, was wirklich limitiert in den Organisationen.
Ich mag ja diesen Begriff Anxiety. Ich weiß gar nicht, warum ich das Angst vorziehen würde. Weil Anxiety vielleicht, Angst ist immer so passiv. Ja, aber dieses Anxiety oder dieses Spannungsempfinden, das ist so auf der Kippe. Ja, aber du bist noch jemand, der es mitkonstruiert. So eine Art innere Aufregung, ja, die auch so oder so genutzt werden kann. Weil Angst, sage ich oft so, ist ja so eine Zumutung. Oh, jetzt hast du Angst, ja, kannst nichts machen. Wenn du aber in Anspannung bist, dann hast du diese Ambivalenz, so dass Leute sagen, oh, ich bin total gespannt. Ja, das spannt mich total an. Ja, also du merkst so, Spannungsempfinden kann positiv sein, kann negativ sein. Und an sich willst du es haben, weil es Energieträger ist. Während Angst natürlich, wo du so sagst, nee, will keiner haben, ist natürlich auch ein Energieträger. Aber vielleicht noch nicht so als dieser, ich sag mal, biografisch so verankert.
Ich würde so drüber nachdenken, dass die Angst, dieses, darf ich das hier? Kann ich das hier? Darf ich mich hier einbringen? Was denken die anderen, wenn ich anfange, auch nur ein bisschen anders zu machen als die anderen, als der Chef, als die Chefin, als der da oben, als die da oben? Also dieses limitierende, kleinmachende Gefühl, wie auch immer wir das benennen, dass das etwas ist, was ziemlich viel Potenzial zerstört in unseren Organisationen. Und es ist relativ leicht, Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich will, indem ich denen Angst mache, wenn ich Macht habe. Ne? Sag so, ich weiß nicht, ob du morgen noch da bist. So, okay, dann funktioniert für eine kurze Zeit und dann muss ich die Angst erhöhen, dann muss ich wieder Angst machen, dann muss ich vielleicht noch mehr Angst machen. Also es brennt Menschen und Organisationen aus. Deswegen ist Sinn und Ähnliches viel, viel nachhaltiger und diese Transformation von, okay, ich muss den Leuten Angst machen. Ein spannendes Experiment, wir haben im Vorfeld kurz gesprochen in den USA. Was passiert denn, wenn wir den ganzen Behörden auf einmal sagen, okay, wir machen denen Angst und versuchen da Druck zu machen? Wie reagiert dann das System? Aber die Frage, die ich dahinter hatte, war, wie gehe ich denn klug damit um? Wie kann ich denn das besser navigieren, wenn ich das spüre, dass mich das irgendwie kleiner macht, schrumpfen lässt und das Gegenteil wäre, ich bin ganz da, ich bin weit, ich bin offen, ich habe einen Zugang, bin verbunden. Und eine Beobachtung in Organisationen ist, dass sie häufig sagen, naja, was ist denn der wichtigste Gegenspieler von Angst? Die meisten sagen
Mut.
Mut, in der Tat. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Angst und Mut, nämlich Angst ist ein Gefühl und Mut ist eine Charaktereigenschaft. Wie sehr bin ich in der Lage, wenn ich Angst habe, mich dann da reinzulehnen? Und das kann man dann natürlich auch trainieren, aber es ist tatsächlich etwas Charakterliches. Der wichtigste Gegenspieler von Angst ist Kompetenz. Denn wenn ich mich kompetent fühle, dann habe ich gar keine Angst. Und das ist genau das Phänomen, wenn ich in der Lage bin, die Emotionen, die da hochkommen, gut zu halten, na, dann kann ich ja auch damit umgehen. Dann überwältigt mich das nicht. Und deswegen dürfen wir genau in diese Arbeit investieren, dieses Wahrnehmen, dieses emotionale Intelligenz und Alphabetisierung entwickeln. Das ist so fundamental, weil wenn wir kompetent uns fühlen, dass wir sagen, oh, da ist eine Emotion, okay, ich kann damit umgehen. Das wirft mich nicht auf der Bahn. Ich kann traurig sein, ich kann fröhlich sein, ich kann Angst haben, ich kann lieben, ich kann, all das darf da sein, aber es überwältigt mich nicht. Und ich weiß, wie ich das vielleicht kultiviere, ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn es unangenehm ist, wenn es extrem unangenehm ist, ich kann das navigieren, ich kann damit umgehen. Dann kann ich das auf einmal als Energie tatsächlich nutzen. Das Zweite, was hilft, ist Gemeinschaft. Also wenn wir uns vergemeinschaften, das Gefühl haben, hey, wir sind zusammen da drin. Deswegen ist diese Verbundenheit und Kultur, Inseln zu schaffen, die dann miteinander in Kontakt kommen, so wichtig. Und Sinn. Es ist der nächste Gegenspieler, der enorm fundamental ist. Wenn etwas sinnvoll ist, dann gehe ich auch durch den Schmerz. Wenn ich da wirklich weiß, dass es sich lohnt, für mich in meinem, in die Welt geworfen sein und wozu ich hier bin, ein, okay, dazu bin ich da. Okay, wir sehen Menschen, die unfassbares Leid auf sich nehmen, weil sie einen tieferen Sinn in sich spüren. Und sie sagen, nee, es ist okay, das zu tun. Navalny, ein Mindblowing, also das ist ja etwas, was wir uns kaum vorstellen können, dass es sinnvoll sein kann, da in den sicheren Tod zu gehen. Für ihn total sinnvoll, weil er eben einen Sinn sieht, der größer ist als sein individuelles Leben. Und das muss jetzt niemand so Navalny-esk haben, aber gleichzeitig, sobald der Sinn größer ist als der Schmerz, der dich erwartet, bist du bereit, das zu tun. Sobald der Schmerz größer ist als der Sinn, lässt es klugerweise bleiben. Deswegen ist Sinn auch so ein wichtiges Element, in das wir Menschen immer wieder einladen dürfen, das für sich zu erkunden, was das denn sein könnte, wozu sie da sind.
Ja, super, auch diese ganzen Elemente, die du aufgezählt hast. Jetzt vielleicht so zum Abschluss nochmal so die Frage. Ich habe ja öfter mit Leuten zu tun, die sagen, ja, okay, haben wir alles erkannt. Wir wollen an der Kultur arbeiten. Ja, mach mal hier, Personal soll das mal machen, kümmert euch mal, ne? Holt mal schlaue Leute rein, ja, holt mal den Tim oder den Martin, ne? Und was braucht denn nach deiner Meinung, wenn jetzt so ein Unternehmen sagt, ja, stimmt, also Culture Eat Strategy for Breakfast habe ich jetzt öfter erlebt, also will ich dann Fokus hinlegen. Und du jetzt auch so deine Erfahrungen mit deiner Rolle reflektierst, weil wir ja auch dieses Phänomen kennen, dass das wieder abgestoßen wird. Mhm. Ja, und gerade jetzt, also ganz viele Berater in meinem Umfeld sagen auch, du, die haben alle Cost-Cutting. Die wollen von Agilität nichts wissen. Die wollen von Kultur nichts wissen. Die wollen jetzt erstmal in einer anderen Logik folgen, diesen Moment für sinnvoller halten. Was wären so vielleicht so Hinweise, die du aus deiner Praxis geben könntest?
Ja. Erstmal diesen Gedanken, oh, wir müssen uns auf was anderes konzentrieren, lass uns jetzt mal das mit dem Kultur sein lassen und weg. Gerade in der Krise zeigt sich das wahre Gesicht der Kultur. Wie reif bist du wirklich? Also es ist eine wunderbare Möglichkeit, gerade dann die Werte, die wichtig sind, die Vision, die etwas nähren kann, der Purpose, der da ist, entweder zu erkunden oder tatsächlich auch dem zu folgen. Dann, wenn es drauf ankommt, dann sehen wir, aus welchem Holz die Kultur wirklich gestrickt ist und wo wir wirklich stehen. Das kann manchmal sehr hart sein und sehr wehtun, weil wir jede Menge Täuschungen darüber hatten, wo wir eigentlich sind. Also Enttäuschungen sind ja etwas Gutes, weil wir dann klar sehen und eine Täuschung oder vielleicht mehrere weniger haben. Aber ich glaube, dass gerade jetzt die richtige Zeit ist, um genau in diese Art von Arbeit zu investieren. Das ist der eine Punkt. Und dann die Frage, was mache ich denn eigentlich? Okay, es ist ein unendliches Spiel. Du kannst es nicht gewinnen in dem Sinne, sondern du kannst es spielen. Das heißt, es ist kein Kulturprojekt. Ich würde davon abraten, ein schnelles Kulturprojekt zu machen und mal eben so zack, zack und dann haben wir es doch. So funktioniert das nicht. Das produziert eher Enttäuschung. Wenn du Lust hast auf das Spiel und sagst dir, okay, das will ich entdecken, da will ich reingehen, dann darfst du, wer auch immer du jetzt gerade bist, ob du CEO bist, ob du Geschäftsführer bist, ob du Abteilungsleiter bist, Abteilungsleiterin oder jemand in HR bist, dann darfst du dich fragen, ob du wirklich dieses Spiel spielen willst. Und wenn du sagst, okay, ich will das, darfst du anfangen, selber dich zu entwickeln und dort aus diesem eigenen Antrieb zu gucken, wie kann das denn für mich funktionieren in meinem Umfeld? Okay, wenn du dich sozusagen erst einmal ein bisschen damit beschäftigt hast und du die glaubwürdige Quelle von diesem Wandel sein kannst, und das ist ein wichtiger Punkt, es braucht für eine Nachhaltigkeit eine echte Quelle, aus der das kommt. Jemanden, dem das wichtig ist. Es gibt in Organisationen so viel Stoff, den keiner braucht. Irgendwelche Dinge, die irgendjemand mal eingeführt hat, aber warum? Ja, da hat irgendjemand gesagt, das muss mal. Aber es war keine echte, tiefe Quelle und jemand, der gesagt hat, pass auf, das ist relevant hier. Vielleicht bist du die Quelle, vielleicht sind es andere, die das sind, die aber eben genau diese Kontinuität sicherstellen und die Energie bereitstellen, sagen, hey, ich will das, diesen Geist, aus dem das kommt. Wenn ich das habe, geht es darum, ein Ökosystem zu bauen. Es ist nicht eine Maßnahme, sondern es sind viele, viele Aspekte, die dazu führen, dass dann so etwas lebendig wird. Bei uns sind es Formate wie so ein Kulturbarometer, was ich eingeführt habe, eine Kulturcoach-Ausbildung, wo wir eine Woche uns rausziehen und Menschen in die Lage versetzen, diese Art von Arbeit zu machen. Es sind Räume, die wir anders gestalten, tatsächlich, wo wir versuchen, durch die Art und Weise, wie Räume funktionieren, andere Verhaltensweisen reinzubringen. Es sind sprachliche Sachen, Sprache zu schaffen für das, was wir da machen, ist ein fundamentales Element. Ja, und dann ist es halt viel Arbeit. Und am Ende ist ein Hack, den ich jedem mitgeben kann, einmal noch Biologie, ich glaube sowas wie 10. Klasse oder so, nochmal reinzugucken. Denn es gibt ein Prinzip, was hinter all dem Ganzen steht und nach dem das funktioniert. Und das ist die gute alte Evolution. Es geht um Variation, es geht um Selektion und es geht um Reproduktion. Das ist das tiefere Muster, das tiefste Muster, was wir bisher gefunden haben. Und es geht darum, neue Dinge auszuprobieren und einzubringen. Das ist das Thema Variation. Es geht darum, klar zu sein, wo du als nächstes hin willst. Was ist das nächste Level, damit du aus all den Variationen die sinnvollen rausholen kannst? Und dann geht es darum, die Dinge zu verbreiten, sodass andere mitmachen können, sodass andere dann dieses Verhalten, diese Gestaltung oder diese Haltung auch aufnehmen können. Und das sind genau diese 10.000 Kleinigkeiten, die dann am Ende einen Unterschied machen. Kulturwandel ist mega klein. Es ist nicht das Große, es ist das Kleine in deinem Alltag.
Danke, Tim, für die wunderbare Zusammenfassung und eben auch diese Betonung, dass Selbstentwicklung Organisationsentwicklung ist und dass sich eben auch Führende mit auf diesen Weg der inneren Neuwerdung, der Neuversionierung begeben können. Und ich fand da deinen Bezug zur Evolution ganz gut. Aber das wäre nochmal ein eigener Podcast, uns über die Evolution von Memen zu unterhalten und welche Rolle dabei KI spielt und wie sich eigentlich Gedanken eben auch evolutionär entwickeln. Und wenn wir da diesen evolutionären Blick drauf haben, welche Gedanken sterben gerade, welche werden gerade geboren und kommen neu in Wirkung, weil sie besser fitten, also Anpassungsleistungen herstellen können, als wenn wir in alten Gedanken bleiben. Aber das wäre dann doch ein sehr weites Thema. Aber ich danke dir für diese wunderbaren auch Praxiseinblicke in Kulturentwicklung und deren Gestaltung.
Vielen Dank, Martin, für die wunderbare Zeit, die wir gemeinsam haben durften. Das Jammen und das gemeinsame Verbinden von Ideen und Erfahrungen. Ich glaube, das ist es, was am Ende den Unterschied macht. Es geht darum, dass wir unseren Fokus finden. Also was ist mir wirklich wichtig? Finde dann die anderen, mit denen du einen gemeinsamen Kram machen kannst und dann sinnvolle Sachen gemeinsam gestalten. Das ist am Ende das, was der Kern ist. Das kann jeder tun für sich, egal wer er oder sie gerade ist. Und das wünsche ich uns, dass es da mehr Menschen von gibt, die genau diese Art von Arbeit machen.
In 4 Jahren checken wir wieder ein, du.
Das machen wir.
Danke, Tim.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.